Aloha Konrad nach Berlin, wie läuft's bei dir?
Aloha Kalle, schön dich zu hören, schön dich zu sehen. Ja, bestens läuft es, bestens. Wir haben inzwischen Mitte Februar und für den Freitag sind frühlingshafte 15 Grad angesagt. Ja, das ist genau mein Ding, raus aus der Winterfalle.
Ja, definitiv. Also der Februar lässt sich nicht lumpen und alle Triathleten freuen sich. Was auch echt krass ist, man merkt, es wird draußen länger hell. Also diese Zeiten, wo es 16 Uhr dunkel wird, haben sich verändert. Jeden Tag 4 Minuten. Jetzt haben wir die ersten 6 Wochen seit Mitte Dezember hinter uns. Und ja, das heißt, mehr Zeit fürs Training, auch für Age-Grupper.
Absolut. Und es wird auch morgens eher hell. Ja, und ich habe ja so eine wirklich, wirklich tolle Uhr. Auf meinem Strava kann man sogar sehen, welches Modell. Die sagt mir, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht. Heute 17.12 Uhr bei uns und die Abenddämmerung bis 17.47 Uhr. Und da du ja noch weiter südlich wohnst, ja, Berlin-Leipzig sind ja schon ein paar Kilometer, wirst du ein paar Minuten mehr haben. Würde auf deiner Uhr was anderes stehen?
Definitiv, ja. Das, aber ich habe noch so eine einfache, aber das ist okay. Ich merke das beim Radfahren, dass ich jetzt auf alle Fälle immer im Hellen nach Hause komme. Und
besser ist.
Ja, da gehen wir gleich da rein. Ich wollte noch wegen Training und so weiter, Thema Radfahren, Umfang und so weiter, heute wird's interessant. Ich wollte noch ganz kurz sagen für die Hörer, also wir hatten ja angekündigt, es gibt ein UFEX, ein Gewinnspiel oder Verlosungsspiel. Und dann haben wir ja auch angekündigt auf Instagram, dass wir im März hier Zuwachs im Podcast bekommen. Und für alle, also nächste Woche ist dann quasi noch eine weitere Inhaltsfolge mit Konrad. Und danach begrüßen wir die 3 neuen Gäste. Das wird dann genau die Folge am 1. März sein. Und auch in der Folge werden wir gleich mit der Neuerung die Verlosung der 2 Helme und der 3 Sportbrillen für eure Saison 2024 beginnen, wo wir euch dann alles sagen, wie ihr die halt gewinnen könnt.
Sehr geil. Also es gibt 3 alte Helme von dir und 2 alte Brillen von dir. Nein, Spaß beiseite.
Nein, Konrad.
Nagelneu, nagelneu.
Alles nagelneu und da wir halt, wie gesagt, also ich kündige schon so viel an, ich habe ja ein Tippspiel gemacht auf Instagram, die Jungs, die richtig getippt haben, die wissen schon, wer kommt, die falschen Tipps haben, müssen sich noch ein bisschen gedulden. Ich sag nur so viel, wir haben das Alter 28, 26 und 24 ab März bei uns, damit schließen wir die Lücke, Konrad, ich werde dies Jahr 36, du 46, jetzt haben wir die 10 Jahre nach unten auch zu.
Ey, ich bin gerade erst 45 geworden.
Okay,
aber
Entschuldigung.
Ja, und wenn du die Altersangaben jetzt schon veröffentlichst, dann können wir auch offiziell bestätigen, es ist nicht Jan Frodeno. Leider Gottes. Wir hätten ihn gerne im Podcast gehabt, aber schade. Frodo hat abgesagt.
Genau. Aber es wird interessant. Von Frodo wissen wir ja auch viel. Seid gespannt. Aber heute erstmal jetzt zum Training und was Konrad und uns in der letzten Woche aufgefallen ist.
Ja, ganz genau. Ich habe noch ein kleines Side-Thema, angeschlossen an deine Einleitung. Du sagtest, du kommst wenigstens im Hellen an. Bist du so ein Typ, der sich eine Lampe ans Fahrrad macht und bis nach der Dämmerung noch draußen ist?
Ja, also, nee, ich möchte schon in der Dämmerung zu Hause sein. Also, ich habe eigentlich keine Lust, im Dunkeln zu fahren. Ich habe eine immer dabei, wenn es dann halt, keine Ahnung, irgendeinen technischen Defekt gibt, Platten oder sowas. Ich habe ja gelernt aus dem letzten Jahr und dadurch ist mir Sicherheit sehr wichtig. Und als Familienvater, müsst ihr ja auch wissen, hat man ja doch nicht nur eine Verantwortung für sich, sondern auch für andere. Und ja, also sagen wir mal so, vor 4, 5 Jahren war ich auch derjenige, der die Intervalle schnurstracks durchgezogen hat, egal ob Autokreuzung oder Kurve und so weiter. Das ist immer gut, das ist immer gut gegangen. In den USA hatte ich wirklich keine Schuld. Aber ja, wenn es jetzt 8 Minuten Intervalle sind und ich komme halt an eine Kreuzung oder die Ampel ist rot, dann sind es halt nur 7 Minuten 40. Das ist mir aktuell relativ egal.
Das ist auch das ist gut so, das ist ein Stück Gelassenheit, ja. Aber ich stelle einen großen Unterschied zu mir fest. Gut, vielleicht bin ich da ein ganz besonderer Age-Grupper, aber vielleicht geht's auch anderen so. Ich würde einen Teufel tun und bei Dreckwetter und Dunkelheit draußen rumrollen. Ich sehe manchmal wirklich verrückte Rennradfahrer mit krasser Beleuchtung, also wirklich helle Lampen, die es heutzutage gibt. Das ist auch krasse technische Entwicklung. Aber im dunkeln Rennradfahren, das schließt sich für mich komplett aus. Genauso wie, wenn es Schmuddelwetter ist, wenn es so Nieselregen, kalt, einstellige Gradtemperaturen. Boah, Leute, da seht ihr mich lieber auf der Rolle. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal draußen Radfahren war, aber es ist schon eine Weile her. Deswegen freue ich mich unheimlich auf den Frühling und dann wieder draußen Radfahren. Da habe ich richtig Motivation, weil ich so lange auf Entzug bin.
Definitiv. Und Thema Motivation, du hast ja auch große Aufgaben, ne? Also beat your number. In Leipzig wurde dir die Startnummer 9 gegeben, Konrad. Das heißt, auf alle Fälle, man sieht dich in den Top 10.
Ich habe das mit Erschrecken festgestellt. Danke und Grüße an Kollege Bemmann vom Leipziger Triathlon. Mein lieber Scholli, die Nummer 9 und sogar noch quasi unterhalb von Gernot Pörner platziert, der die Nummer 10 dieses Jahr bekommen hat. Der hat ja im letzten Jahr dort einen sehr, sehr guten Triathlon gemacht mit einer brutalen Radzeit. Das wird ein hartes Battle um den letzten Platz in der Top 10, ja, denke ich mal.
Ja, mal schauen, wer noch alles ist. Auf alle Fälle Radform. Ich glaube, er ist am Sonntag auch, oder Samstag noch 150 oder 160 gefahren, Konrad. Da hat er bestimmt gut Kilometer voraus dir. Also, ja, ja. Er setzt wieder aufs Radfahren.
Ja, ich bin da tatsächlich wirklich im klassischen Age-Group-Training gefangen. Also bei mir ist Umfang tatsächlich nicht auf der Tagesordnung. Ich schaffe aktuell meine 7 Stunden, manchmal sogar ein bisschen mehr in der Woche, manchmal 8 Stunden. Aber Umfänge so im Sinne eines Long Rides auf dem Bike oder längere Läufe, also das habe ich aktuell noch nicht so drauf, muss ich sagen. Ich versuch's tatsächlich über die Regelmäßigkeit, Trainingshäufigkeit, ja, dass ich so nahezu jeden Tag was mache. Ja, ich glaube, im Januar hatte ich 2 Tage, wo ich mich nicht bewegt habe. Und das ist mein Ding. Also ich merke so, eine Routine kommt rein in den Körper, zwickt zwar hier und da, aber die Richtung stimmt.
Ja, Routine ist das A und O im Training und dann Umfang und Routine und dann geht's für alle nach vorne.
Ja, wie gesagt, mit dem Umfang ist halt Umfang auf meinem Niveau. Umfang auf meinem Niveau ist ja was anderes als Umfang auf deinem. Da haben wir ja auch schon oftmals drüber sinniert, dass so diese klassischen Trainingskonzepte mit polarisiert, 90-10 und so weiter, das funktioniert alles bestens, wenn man Profi ist und 30 Stunden die Woche macht. Dann hat man halt die Base über den Umfang. Hast du nur 7 Stunden ja, die Woche, musst du ein bisschen anpassen.
Ja, definitiv. Und ja, also wir sprechen ja immer hier aus einer Anführungsstriche, also einmal Profi-Perspektive und dann natürlich 6-7 Stunden Training, die du machst, aber du hast ja auch einen Leistungssport-Background. Dementsprechend ist da auch schon viel Wissen da und so weiter. Und du hast ja auch die Routine von früher als Kind drinne, immer raus, immer Sport machen, immer in die Schwimmhalle, was auch immer. Aber viele, die erst so ein bisschen mit Triathlon anfangen, denen fehlt auch diese Routine quasi 4-5 Mal die Woche halt irgendwie aktiv zu sein oder Sport zu machen. Und dementsprechend muss man bei denen halt auch schauen, wie man das halt am besten hinkriegt, dies halt einzupflegen.
So, jetzt warst du leider kurz weg. Ich habe gehört, viele, die mit Triathlon anfangen, ab da musst du mir mal nochmal zusammenfassen.
Okay. Ja, dieses Thema Routine, dass das für dich oder für mich eine Gewohnheit ist, aber dass viele, die halt jetzt erstmal mit Ausdauersport anfangen, für die ist das halt komplett neu, in diese Routine zu kommen, 4-mal die Woche oder 5-mal irgendwie sportlich aktiv zu sein.
Definitiv, das ist auch die größte Herausforderung, dass du da eine Regelmäßigkeit reinkriegst. Und das ist ja, wie wir wissen, der Schlüssel zum Erfolg, vor allem im Ausdauersport. Die eine Einheit, die macht dich nicht fit. Ja, du kannst einmal ein super Training abreißen, aber wenn du danach die nächsten 2-3 Wochen rumschlenderst und wenig machst, dann ist der Effekt nicht nachhaltig. Ja, also das ist tatsächlich so. Also lieber nicht ganz so spektakulär und dafür regelmäßig trainieren.
Definitiv, aber es hat auch Side-Effekte im Leben. Also ich habe ja das irgendwie in Social Media angekündigt oder es werden wahrscheinlich wenige mitbekommen haben, dass ich ja jetzt in der Schweiz auch den ein oder anderen Amateur bei Martin Kasten coache und da habe ich genau so ein komplett in Anführungsstrichen Newbie und der sagt mir jetzt aber nach 5 Wochen, endlich schläft er mal wieder durch, ist nicht die ganze Nacht unruhig und so weiter, also Ausdauersport hat auch Auswirkungen aufs gesamte Leben.
Definitiv und na klar, also Auswirkungen auf den Schlaf kann ich auch berichten, seitdem ich das sehr regelmäßig durch diese Uhr tracke und dadurch hat man auch viel mehr Sensibilität für das Thema Schlafen. Das ist echt krass, es ist abhängig davon, wann dein Training stattfindet und mit welcher Intensität es stattfindet, ob du gut schläfst, ob du eine vernünftige Schlafzonenverteilung hast oder ob du halt auch mal schlecht schläfst. Also ich kann dir sagen, Intervalle am Abend sind jetzt nicht unbedingt die wärmste Empfehlung.
Definitiv. Also und ich muss dich auch kritisieren. Also ich muss jetzt auch mal raus aus diesem Rhythmus. Also gestern Abend halt irgendwie von 19:30 bis 21 Uhr schwimmen ist nicht gut.
Ja, das habe ich auch gesehen. Du gehst ja sehr, sehr fleißig schwimmen und immer spät abends, ne? Also das ist halt wahrscheinlich die Trainingszeit und dann machst du ja auch immer relative Umfangsbretter, so immer so um die roundabout 5 Kilometer. Da bist du spät zu Hause, spät im Bett und wenn man den Körper halt abends noch gefordert hat, dann braucht man halt ein paar Minuten, ein paar halbe Stunden, um entsprechend runterzufahren, ne? Du musst ja erst noch versorgen, essen, trinken. Ja, und wenn du im Schwimmbad warst, musst du ja auch duschen und abtrocknen, das hilft ja nicht, musst du ja machen und dann nach Hause fahren. Ja, wann bist du da im Bett nach so einer Schwimmsession?
Naja, ich versuche trotzdem irgendwie 10:30 im Bett zu sein, aber ich würde gerne halt ein bisschen früher, aber die Gründe dafür sind, also keine Ahnung, entweder haben wir so viel Podcast-Hörer oder Triathlon ist jetzt all around, früher war die Grünauer Welle so ein Geheimtipp. Also Sportbad an der Elster brauchst du halt eigentlich gar nicht mehr gehen. Da hast du halt über 15 Mann auf der Bahn gefühlt. Also ist jetzt nicht negativ. Erstmal ist es ja cool, dass die Leute Sport machen. Egal in welchem Leistungsniveau, ne? Das muss man erstmal so sagen und so weiter. Aber auch in der Grünauer Welle weiß ich, dass es, also im Sommer wird es wieder so sein, dass es Zeiten gab, da war es halt zu zweit auf der 25 Meter Bahn. Gestern waren wir halt auch zu fünft oder sechst. Und auch noch bis 21 Uhr. Also der Grund, warum ich teilweise so spät gehe, ist halt einfach, dass ich dann halt in Ruhe schwimme. Und ich wünsche mir die Zeit nicht zurück, aber ich sag mal so, in Corona in Bad Lausick, da waren wir jeden Tag früh um 6, 3 Mann. Das war entspannt, das war richtig cool. Da konntest du richtig in Ruhe arbeiten und was machen.
Ja, das waren natürlich Premium-Bedingungen. Und um dich mal neidisch zu machen, ich bin ja nach wie vor Mitglied in meinem alten Schwimmverein, in dem ich in der Jugend geschwommen bin, bei Medizin Marzahn hier in Berlin. Und wir haben tatsächlich in der Mastersabteilung, ich bin ja Master, ne, muss man ja mal fairerweise einräumen, jeden Wochentag abends eine Schwimmzeit. Also ich könnte sehr, sehr viel öfter schwimmen gehen, wenn mir der Aufwand nicht immer so groß wäre und wenn meine Lust sich verhältnismäßig in Grenzen halten würde und so weiter. Aber theoretisch, ich habe Top-Bedingungen. Ich könnte da jeden Abend schwimmen gehen. Es ist auch abends, so ab 8. Aber es ist möglich. Und wir haben Top-Bedingungen. 2-3 Mann auf der Bahn, manchmal 4. Ich kann Kurzbahn oder Langbahn schwimmen. Ich kann es mir aussuchen, weil es ist ein geteiltes Becken. Also besser geht's nicht. Es gibt eigentlich für mich keinerlei Ausreden. Ich müsste es nur machen.
Ja, aber du, wie man sieht auf Strava, du bist ja im Schwimmen gut unterwegs, Konrad. Das ist ja jetzt aktuell nicht, sage ich mal, die Baustelle, die als erstes oder wahrscheinlich die größte Priorität hat.
Ja, das ist echt krass. Also wenn man so ein Background hat, ist es krass, wie Training wieder anschlägt. Ja, ich habe es jetzt geschafft, im Januar 6 oder 7 Mal im Wasser zu sein und jetzt im Februar war ich auch schon 3 Mal. Das heißt, also für meine Verhältnisse in 1,5 Monaten 10 Mal schwimmen gehen, das ist ein richtiger Knaller. Und ich bin am Montagabend in der Walle geschwommen und das ging richtig voran. Also es ist noch nicht da, wo ich es gerne hätte, ja, von der Schwimmgeschwindigkeit, aber das Gefühl kommt langsam wieder. Das Gefühl, dass du Druck auf der Kelle hast, und dass du den Druck auch umsetzen kannst, ja, dass du sowohl mal einen Abschnitt von 150 Meter als auch mal 50 Meter richtig auf Zucht durchschwimmen kannst, ohne dass du Kompromisse machen musst. Weil in der Regel bei 150 Meter ist nach ungefähr 100 Metern Feierabend gewesen und die letzten 50 war dann Überlebenskampf. Da war, egal wie du es eingeteilt hast, war zu wenig Power. Das wird besser, das kommt.
Auch dort siehst du ja Umfang, 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 ne? Also natürlich in dem Rahmen, wie es geht, in welchem Verhältnis auch immer, aber es wird.
Ja, es ist so krass immer, wenn ich deine Sessions sehe mit 4-7, 5-2 und auch von anderen Profiathleten, denen ich auf Strava folge, die schwimmen ja alle so viel. Das ist ja, also für meine Verhältnisse ist das viel. Eine Schwimmeinheit, die auch aus Intervallen besteht, größtenteils, wenn du die auf 5 Kilometer ziehst, ist es für mich ein richtiger Hammer. Also ich habe aktuell so 2,5 bis 3. Ich hatte auch schon eine Session mal mit 3,5 Kilometer, aber da bin ich dann grau wie eine Maus danach, ne? Das ist auch dann meistens die einzige Session am Tag. Bei dir ist es ja manchmal auch die dritte, hinten drauf, ganz entspannt. Das ist schon ein anderes Niveau.
Ja, aber ich muss natürlich schon sagen, ich hätte es auch gern immer früher, aber wie gesagt, früh ist halt hier immer ein bisschen schwierig. Und da darf man ja, sag ich mal, als drittes, Schwimmen hat ja, Wasser hat ja in Anführungsstrichen Schwerelosigkeit, der hydrostatische Druck und fördert ja dann in gewisser Art und Weise, wenn man am Abend schwimmt, auch die Regeneration. Also nicht so spät, weil Schlaf hatten wir ja gerade, aber ist gar nicht manchmal so schlecht als andere Einheit. Aber man muss da gucken, also ich glaube, das dividiert sich auch so ein bisschen auseinander in der 70-3-Distanz oder langen Distanz. Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, ich habe neulich einfach nur verfolgt, also Rasmus Svenningsen hat irgendwie Sonntag seinen Post gemacht, was er an Umfang trainiert hat. Irgendwie 50 Kilometer Lauf letzte Woche, 18 Stunden Rad, 22 Kilometer Schwimmen und auch bei Laura Zimmermann, die ist auch bei dem gleichen Trainer, das ist, ich sag jetzt nichts, er lebt in Finnland. Ich sag nicht, welche Nation er ist, weil dann ist wieder Halbwissen und ist wieder falsch. Der trainiert aber auch Ashley Gentle und Josh Amberger. Aber ja, das ist irgendwie, das geht alles wieder so ein bisschen in die Richtung viel Umfang über Rad und Lauf und Schwimmen vielleicht ein bisschen reduziert. Ist interessant, wie sich das halt auswirkt bei natürlich bei der Ashley Gentle oder bei dem Josh Amberger. Die werden auch mit 22 Kilometer schnell schwimmen. Sag ich mal, ob jetzt bei Rasmus und Laura, die auch mega erfolgreich sind, dann halt das im Schwimmen so funktioniert, also bin ich auf alle Fälle gespannt, wie, sag ich mal, diese, also die sind ja zwei neue Athleten bei ihm, wie sich das halt in 2024 bei denen in der Performance zeigt.
Auf jeden Fall habe ich bei Rasmus auch auf Strava was gelesen, er legt mehr Fokus aufs Schwimmen, es las sich so, als ob Qualität vor Quantität geht, was er deiner These jetzt bestätigen würde. Und einhergehend habe ich ein Video gesehen, das neue von Lionel Sanders, bei dem es auch Schwimmen, 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 er hatte irgendwie 4 oder 5 intensive Schwimmsessions die Woche auf dem Plan. Mit einer Schwimmgruppe, da haben die ein schönes Video gemacht, wo du siehst, okay, jeder eine Bahn, starke Konkurrenten, die da mit im Wasser waren und einen Trainer am Rand, der einfach ziemlich geil drauf war, gute Laune hatte und für den Hard Work auf jeden Fall die Prämisse war. Also, ich weiß nicht, wie gestaltest du aktuell dein Schwimmen? Wie viele Sessions von diesen Schwimmsessions sind denn mit Schmackes? Wo ist denn, oder ist in jeder Session irgendwo mal eine Serie drin, die man als intensiv bezeichnen kann?
Ja, also 2 sind wirklich intensiv und sage ich mal, der Rest ist eher nicht so, aber was ich halt jetzt so ein bisschen auch herausgefunden habe, dadurch, dass wir, also ich hätte das früher nicht gemacht und habe davon selber nicht viel gehalten, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, was du sagst. Aktuell schwimme ich, wenn ich so 50er V2 Max schwimme, dann schwimme ich halt eine Serie halt ohne Flossen. Die ist dann ein bisschen langsamer, aber die zweite Serie schwimme ich oft mit Flossen, dadurch aber deutlich schneller. Aber dadurch ist die Geschwindigkeit ja eine viel höhere, die Frequenz und so weiter, brauche ich ja nicht sagen. Und danach habe ich das Gefühl, dass es im GA richtig rutscht, weil einfach irgendwie diese Motorik einfach eine viel anspruchsvolleres als dieses Anführungsstriche ruhige Rumdümpeln. Also ist auf alle Fälle ein Effekt, den man nutzen sollte oder kann. Jetzt nicht jede Einheit nur noch mit Flossen. Es gibt ja auch in Anführungsstrichen Altersklassenathleten, die den ganzen Tag nur mit Flossen unterwegs sind. Das bringt dann auch nichts. Aber ja, also die hohen Schwimmgeschwindigkeiten immer mit einzubauen, ist definitiv wichtig.
Ja, ist verrückt, ne? Man kann halt gar nicht so richtig versachlichen, woher dieses kommt, aber ich weiß, was du meinst. Dadurch, dass du einfach in eine höhere Schwimmgeschwindigkeit kommst, kommst du in eine andere Wasserlage, du erreichst wirklich diese professionelle Wasserlage, Rennbootform, Oberkörper kommt weiter raus. Ja, man hat dann das Gefühl, dass man so auf dem Wasser liegt und nicht im Wasser und das Wasser verdrängen muss. Ja, das ist schon wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar wie dieses Motorfahren beim Radsport, ja, wo die hinterm Moped oder hinterm Auto herfahren und einfach große Gänge mit großer Geschwindigkeit. Da fragt man sich ja auch, ja gut, du fährst da halt 100% im Windschatten, was ist da der Reiz, was ist da, aber wahrscheinlich einfach nur diese Wahrnehmung, dieses Gefühl von Geschwindigkeit. Ja, vielleicht hat das schon wieder einen Einfluss psychologisch auf dein normales Training, auf dein GA, was du dann eben danach machst, wo du das Gefühl hast, es geht besser als vorher. Also, und Schwimmertraining sowieso, ist können wir auch nochmal drüber philosophieren, ist komplett anders als Lauftraining oder Radtraining. Schwimmertraining ist eigentlich viele, viele kurze Intervalle. Ja, also ich kenne Schwimmen ganz, ganz selten nur als 5x1000 GA.
Definitiv kenne ich auch nicht, aber weil das halt Leute noch nie gemacht haben, also dieses Triathlon-Training ist ja oft immer nur, wenn man halt es nicht besser weiß, immer nur diese Langstrecke. Aber nochmal zu dem Thema Flossen zurück. Ich erinnere mich letztes Jahr um die Zeit im März, war ich ja in Stellenbosch und dort waren also Teile der britischen Nationalmannschaft, aber also es war halt Loughborough University. Es ist quasi der Stützpunkt für Schwimmen, Triathlon, moderner Fünfkampf, keine Ahnung, was noch alles für Sportarten da in Großbritannien sind. Und jedenfalls war das halt eine Schwimmgruppe und das waren halt die Sprinter, Nationalmannschaft teilweise, Großbritannien, also die sind ja jetzt nicht schlecht. Und die sind halt jede Einheit irgendwie erstmal 800 bis 1200 eingeschwommen mit Flossen, so, ne? Und dann dachte ich mir so in Anführungsstrichen, was machen die denn da eigentlich? So, die chillen ja hier immer alle ab mit Flossen, was das soll und so. Und dann bin ich halt irgendwann mal nach 3-4 Tagen zu dem Trainer gegangen, habe mich mit ihm unterhalten, weil die halt danach irgendwie die 50er halt wirklich richtig schnell geschwommen sind, ne? Also lange Bahn, keine Ahnung, irgendwas mit 25 Sekunden oder so oder 26 richtige
oder drunter.
Serien.
Naja.
Oder drunter, ja, es waren eher Serien so, ne?
Naja.
Und okay. Und jedenfalls habe ich ihn ja gefragt, ja, das ist für die wollen halt am Anfang bei der Einheit nicht so einen hohen kardiologischen Anspruch haben und wollen dort schön aber in Rhythmus kommen und so weiter und warm werden. Und deswegen machen sie das einfach gerne, damit sie halt nicht so viel, in Anführungsstrichen, Energie verschwenden. Und dann, wenn es halt wirklich drauf ankommt und sie Vollgas geben mussten, waren sie halt da, ne?
Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, ja, du sagst, nicht so viel Energie aufwenden, das ist, glaube ich, dann eher subjektiv, weil eigentlich durch den vermehrten Druck in den Beinen setzt du eigentlich genau mehr Sauerstoff über die Beine um, weil die Beinmuskulatur ist ja eine riesengroße, ja, und jeder, der mal 50 oder 100 Meter Beine all out geschwommen ist, der weiß, was da passiert kardiologisch, ja, du jappst am Ende, du ringst nach Luft, weil einfach die Beine unheimlich viel umsetzen. Und ich glaube, sich daran zu gewöhnen generell, ja, wir predigen ja immer Beine schwimmen, Beine schwimmen, Beine schwimmen. Nicht nur wegen der Wasserlage. Wasserlage auch ist super. Ja, durch Beine schwimmen wird es viel, viel besser. Ja, du lernst, dass die Beine nicht so absacken nach unten, dass die schön oben bleiben, aber auch nicht außen Wasser rausschlagen. Macht ja auch keinen Sinn. Und du lernst diese Hohlkreuzposition, diese Rennbootposition. Aber du trainierst auch Sauerstoffumsatz über die Beine. Ja, weil wenn du die ganze Zeit nur Arme schwimmst oder Arm betont und die Beine hängen lässt, wie der typische Triathlet aus den 90ern, und dann auf einmal im Wettkampf mal sagst, ey, ich muss aber schneller schwimmen, ich mache jetzt mal Beine, ja, dann wirst du sehen, wie du aus dem Gleichgewicht kommst. Und dann ist dein Verbrauch viel zu hoch und du bist überhaupt nicht ökonomisiert. Das ist das Problem. Also, macht alles Sinn aus meiner Sicht. Klar.
Ja, definitiv. Aber wir hatten ja heute früh, hatten wir ja mal so ein Sidepod oder nicht Sidepod, sondern wollten heute eigentlich mal wieder so ein bisschen themenorientiert sprechen. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, wieder schwimmen. Konrad, aber eigentlich wollten wir doch über Laktat sprechen, oder?
Wieder da?
Ich bin wieder da. Das wird auf alle Fälle eine schöne Nachbereitung der Folge. Zwei ja. War schon jetzt hier rauscutten, aber okay, ich weiß, welche Minuten das waren. Ich habe gesagt, wir wollten eigentlich über das Thema Laktat sprechen.
Genau, weil das Steuern des Trainings mit einer gewissen Intensität ist ja in aller Munde. Ja, jeder hat davon so gefährliches Halbwissen. Und deswegen wird auch sehr, sehr viel kontrolliert mit Laktat und teilweise sogar wissen wir, dass das Age-Grupper machen, weil das ja jeder Trend muss ja grundsätzlich ausprobiert werden. Ich nehme mich davon nicht aus. Ja, ich habe auch so ein Gerät mir besorgt und habe auch mal getestet. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert, das Laktat. Ja, weil du musst wissen, aus meiner Sicht, wann misst du Laktat? Warum misst du Laktat? Unter welchen Voraussetzungen hast du trainiert? Wie sind deine Vorbedingungen? Wie ist vor allem dein Ernährungsstand? Und dann musst du diese Zahlen interpretieren und einordnen. Also es wäre schön, wenn jede Laktatmessung dir sofort sagen würde, was passiert in deinem Körper. Aber so ist ja nicht. Wie ist denn deine Erfahrung aktuell mit Laktat?
Also erstmal ist es mir neulich aufgefallen. Ich habe halt neulich irgendwo im Internet gesehen, Leistungsbestimmungs-, Leistungsdiagnostik mittels Laktat. Da war ich kurz davor, irgendwie eine E-Mail zu schreiben. Also sowas irgendwie Leuten anzubieten, das ist halt einfach, also ist halt einfach nicht okay, weil das halt einfach Schrott ist. Also weil ich nicht dem Athleten anmessen, quasi anbieten kann, seine Leistung über Laktat halt zu bestimmen. Das hat man ja schon mal vielfältig besprochen, warum das so ist. Es ist halt einfach nur ein weiteres Instrument, Training zu steuern, Training in Anführungsstrichen zu ratifizieren, ob das wirkt, wie es wirkt und so weiter. Und dann, ja, ist es so, dass ich weiß, dass zum Beispiel gerade Studien laufen, diese Laktatgeräte, die wir halt nutzen, diese Feinmessgeräte, die sind schon sehr genau, aber zu dem wirklich genauen gibt's immer eine Abweichung, aber die wirst du jetzt quasi ja nicht als Individuum messen können. Also da müsste es halt eine große Probandengruppe geben. Da gibt es gerade hier in Leipzig so Versuche, das zu machen und so weiter, wie viel da wirklich die Abweichung ist. Und das ist aber natürlich ein Riesenunterschied, ne? Ob ich bei 1,9 oder 2,3 rauskomme, sowas, ne? Oder bei 1,9 oder 2,8. So, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Deswegen ist es dort interessant auf alle Fälle zu wissen, was ist. Und dass man das halt einordnen kann. Und der nächste Punkt ist halt zum Beispiel auch, messe ich ja wahrscheinlich immer an den Fingerkuppen, habe ich jemand, der misst halt am Ohr. Und inwiefern dort jedes Mal die Abweichung ist, müsste man halt auch wieder testen oder fragen. Aber der Finger ist ja weiter vom Zentrum weg und ist eher in der Peripherie als das Ohr. Ist nächster Punkt, den man betrachten sollte. Dann hast du zum Beispiel jetzt auch schon angesprochen, Thema Trainingsvolumen, Thema Schlaf und Ernährung. Also es ist ein Mittel und es ist wichtig zur Trainingssteuerung, was man nutzen kann. Man kann aber nicht den Wert an sich nutzen, um eine Leistung zu bestimmen.
Das ist genau das Problem. Also du musst auf jeden Fall wissen, Geräteabweichung hin oder her, Füllstand der Kohlenhydrate, klar, alle Themen, die du gerade angesprochen hast, haben einen Einfluss auf das, was am Ende auf dem Gerät an Zahlen steht. Deswegen funktionieren so eine Tests niemals in einem einmaligen Verfahren. Also quasi, du machst heute mal einen Test und guckst, wie gut du bist. Das wird nie funktionieren. Sondern es funktioniert nur als Längsschnittanalyse. Das heißt, du musst dir für dich selbst einen Datensatz erstellen, über mehrere Wochen und Monate bestimmte standardisierte Messungen vornehmen, wo du alle Faktoren immer möglichst gleich hältst. Ja, quasi Laborbedingungen. Ernährung, Trainingszustand, wie viel am Vortag trainiert, wie ist das Klima und Sportart muss natürlich auch die gleiche sein. Der Messort, Ohr- oder Fingerkuppe muss auch standardisiert sein. Nur dann sagen dir diese Zahlen überhaupt irgendwas. Ja, und dann muss man natürlich auch noch einordnen, ist man ein Profi und trainiert 30 Stunden die Woche oder ist man ein Amateur und trainiert 7 Stunden die Woche? Ja, das hat natürlich auf deine gesamte Stoffwechselsituation ganz einen Impact. Da sind wir wieder bei dem Umfang, der dann am Ende natürlich auch ganz andere Zahlen generiert. Weil ein Mythos ist ja, dass es feste Laktatschwellen gibt. Der Mythos ist sehr, sehr alt, geht auf eine Studie von Professor oder Dr. Marder zurück. Ich glaube, der war da schon Professor. Der halt im Mittel in seiner Analyse auf eine anaerobe Schwelle von 4 Millimol Laktat kam. Aber dieses im Mittel impliziert ja schon, dass es ein Durchschnittswert ist. Und das ist halt eine sehr, sehr individuelle Sache. Das ist von jedem Menschen eine unterschiedliche Zahl. Ja, und es beschreibt ja eigentlich nur den Zustand in dem maximalen Leistungsbereich, wo die Laktatanhäufung und der Laktatabbau gerade noch im Gleichgewicht sich befinden. Das kann aber auch bei 2,5 Millimol sein. Bei einem hochökonomisierten Marathonläufer zum Beispiel. Ja, das kann aber auch bei 6 Millimol sein. Ja, bei einem eher sprintorientierten Radsportler. Ja, das ist halt eine ganz, ganz individuelle Geschichte und hängt von so vielen Faktoren ab. Von daher, das einfache Messen, ich stech mir mal einen Finger und da steht 3 Millimol, super, ich habe richtig trainiert. Also so einfach ist es leider nicht.
Nee, und was du gerade sagst, diese Schwellen und so weiter, also was ich jetzt ja auch bei mir im Training sehe, die verschieben sich natürlich auch mit deinem Training. Also das ist ja auch die Zielstellung, dass die sich verschieben, aber diese quasi in Anführungsstrichen 2 oder fiktive 4 Millimol Schwelle, die verschieben sich ja quasi immer damit, was du trainierst. Und also wenn du es halt wirklich richtig, also da jedes Mal müsstest du halt die Sauerstoffaufnahme noch dabei haben, um wirklich eine Leistung halt zu bestimmen, ne? Aber das ist ja halt nicht möglich. Ja, also es soll ja teilweise möglich sein mit dem mit verschiedenen Geräten. Ob die so genau sind, stelle ich hier mal in Frage. Also ich habe da auch einige Kritiken zugehört.
Ja, du spielst sicherlich an auf die Norweger, ja, die auch ihre mobilen Atemmessgeräte immer dabei haben, was sie im Schwimmen nutzen, was sie im Laufen nutzen und quasi direkt nach der Session einmal da durchatmen, um zu gucken, wie das Verhältnis von aufgenommenem Sauerstoff und abgeatmeten Kohlendioxid ist, um da quasi Quotienten zu berechnen, um der Sache eben auf die Schliche zu kommen. Aber das ist alles immer bei denen im Team ein kleiner Mosaikstein. Ja, das nehmen die zu einem Laktatprofil dazu, das nehmen die in ihre Datenbasis rein, die sie die letzten 10, 12 Jahre aufgebaut haben. Das ist natürlich eine Sache, bei einmaliger Anwendung wird dir auch dieser VO2-Master wird dir nichts bringen, ja, dir persönlich, weil du dann erstmal interpretieren musst. Dann, das ist halt das Thema in der Wissenschaft, ne? Im Längsschnitt kannst du Veränderungen sehen. Und ich habe auch im Studium die Gelegenheit gehabt, in Sachen Leistungsdiagnostik viel rumzuexperimentieren. Ich habe da meine damalige Abschlussarbeit drüber geschrieben. Und habe auch selber ziemlich viele Leistungsdiagnostiken da auf dem Rad gemacht. Immer standardisiertes Verfahren, professionelles Laktatmessgerät und mit Spiro immer, dass man auch den respiratorischen Quotienten immer anschauen konnte und so quasi eine zweite Ebene hatte, um irgendwelche Schwellenwerte zu bestimmen. Noch dazu haben wir im Studium, glaube ich, an die ein Dutzend Schwellenkonzepte kennengelernt, wie du individuelle Schwellenwerte berechnen kannst. Da ging es um irgendwelche Steigungswinkel in den Funktionen, die du dann zurückgerechnet hast, oder der Laktatabbau, der ja in der Diagnostik in der Regel auch gemessen wird auf eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten nach Abbruch. Ja, da konntest du auch Rückschlüsse, also es ist wahnsinnig vielfältig. Und ich habe mir einmal den Spaß erlaubt und habe mal eine Diagnostik gemacht an mir selber, indem ich als Vorbereitung 3 ordentlich mit Nutella bestrichene weiße Brötchen gefrühstückt habe. Und einmal habe ich eine Diagnostik gemacht, nüchtern, wo ich einfach gar nicht gefrühstückt habe und auch am Vortag ordentlich trainiert habe. Quasi dieses Kohlenhydrat verarmt, ja, nicht frisch aufgetan und der Blutzuckerspiegel niedrig. Das war das eine. Da hatte ich schon mal einen Laktatwert in Ruhe von 0,7. Da weißt du dann schon mal Bescheid, wird ein guter Tag heute. Und nach meinem Nutella-Frühstück bin ich mit 1,8 Millimol reingegangen in den Test. Laktat. Ja, schon allein durchs Hinlaufen zum Ergometer. Also das ist so der Unterschied, ne? Und natürlich, die kohlenhydratverarmte Testung hat bei mir einen Rekordschwellenwert ausgeworfen. Mann, war ich auf einmal fit, obwohl ich eigentlich total platt war. Ja, das Problem ist, wir haben die Diagnostik gemacht, das war das alte Konzept vom Bund Deutscher Radfahrer, 3 Minuten Schwellen, 50 Watt Steigerung, fängst mit 100 Watt an. Ja, so, dann hast du da deine Stufen, die Stufen sind relativ groß, ja, die Sprünge sind relativ groß, hat zur Folge, dass auch der Abbruch relativ abrupt kommt. Ja, was du eigentlich begleitend dazu gebraucht hättest, wäre ein kurzer Rampentest, um wirklich die maximale Sauerstoffaufnahme noch zu ermitteln. Und dann hätte man eigentlich nochmal so eine Art Laktat, so einen Senkentest machen müssen, um den vermuteten Schwellenwert zu verifizieren. Ja, dass du einfach nochmal guckst, wenn du jetzt meinetwegen rein rechnerisch auf 300 Watt Schwelle kommst, dass du dann bei 300 Watt oder bei 280, 290, 300, 310 jeweils nochmal 3 bis 5 Minuten fährst und nochmal guckst, ob die Laktatwerte wirklich konstant sind oder ob sie weiter ansteigen. Aber das sind jetzt unglaubliche vielseitige Kleinigkeiten, die man da jetzt noch reinhauen kann in das Ding. Fakt ist nur, wenn du dein Strava durchscrollst und du siehst einen Profisportler XY, der innerhalb seiner Intervalle sein Laktatmessgerät fotografiert und sagt, heute war super, steht 2,5 Millimol drauf, dann sagt uns das erstmal überhaupt nichts. Ja, da brauchst du dieses Zahlenwerk dahinter, die Einordnung und diese ganzen Rahmenbedingungen, die wir überhaupt nicht kennen.
Genau, also ich habe jetzt auch die letzte jetzt angefangen, wieder vermehrt Laktat zu nehmen. Und ich kann jetzt einfach zum Beispiel sagen, also erstmal muss man doch, also ich, gut, das hole ich gleich aus, gehe ich da mal kurz drauf ein, rückwirkend, dass zum Beispiel ich gestern Schwellenintervalle hatte und hinten raus VO2 Max. Und es ist so, dass ich quasi in den Schwellenintervallen 1,8 hatte. Das hat alles gepasst. Das denke ich ist auch gut. Hinten raus habe ich VO2 Max-Intervalle gemacht. Habe ich am Ende eine 4,4. Habe ich aber wahrscheinlich so 10 Sekunden, 12 Sekunden länger gebraucht bei der Messung. Also machen wir mal einfach plus 1. Also einfach nur Messdauer ist auch mega wichtig, wie schnell du halt bist. Weil wenn du halt fit bist, baut Laktat mega schnell ab. Also vor allen Dingen in den hohen Bereichen. Also denke ich, sage ich mal, einfach eher bei 5,4. Und dann war es so, dass ich am Sonntag noch eine 25 gelaufen bin, auch mit ein bisschen Temposache. Und ich habe halt gestern die Vorermüdung noch gespürt, so muskulär. So, also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich platt war, aber ich denke einfach, dass ich muskulär noch ein Stück vorermüdet war, auch wenn es jetzt schon about 36 Stunden her war. So dass quasi dieser VO2 Max-Wert gut ist und auch im Rahmen, aber ich traue mir jetzt nicht zu, also theoretisch errechnete Schwelle 4 Millimol, ne? Könnte ich ja jetzt sagen, war jetzt 3,04. Könnte ich jetzt sagen, ich laufe eine 31 auf 10, ne? Das ja, kann ich noch nicht.
Dieser Rückschluss ist halt genau das Problem, ne? Was dann das ganze Ding so gefährlich macht. Und ich glaube, du müsstest noch eine ganze Handvoll Leistungsdiagnostiken machen, um tatsächlich rauszufinden, wo ist denn dein individuelles Laktatgleichgewicht? Ja, dieses sogenannte Gleichgewicht, was ja eigentlich in Wirklichkeit auch kein Gleichgewicht ist. Ja, man redet davon Laktatanhäufung und Laktatabbau. Die befinden sich ja auch an niedrigeren Intensitäten so in so einer Art Gleichgewicht. Ja, wenn du zum Beispiel bei 1,8 Millimol unterwegs bist, ist es ja auch so eine Art Gleichgewicht mit Aufbau und Abbau. Es geht bloß um das allerhöchste Gleichgewicht. Der höchstmögliche, intensivste Reiz, bevor das System komplett kippt. Ja, bevor es der anaerobe Anteil so groß ist, der Laktat anhäufende Anteil ist nicht unbedingt der anaerobe, das war falsch, dass der Laktatspiegel dann signifikant ansteigt in einer bestimmten Zeiteinheit. Ich glaube, die Regel sagt, innerhalb von 3 Minuten sollte nicht mehr als 0,5 Millimol Laktat dazukommen. Dann ist es gerade noch so ein Gleichgewicht. Aber siehst du, allein da ist es ja schon mega schwammig zu definieren. So, und jetzt ist die Frage, bist du eher so der Typ, der sein maximales Laktat-Steady-State, sein maximales Gleichgewicht bei 3 Millimol Laktat hat oder bei 3,5 oder doch bei 4 oder doch bei 4,5? Das Einfachste ist, du läufst einen Zehner in Eilenburg, volle Latte und siehst am Ende, wie schnell du bist. Und wenn du den Lauf konstant getroffen hast und nicht das Gefühl hast, du hast am Anfang irgendwie 10 Sekunden liegen lassen und am Ende nicht eingebüßt hast 20 Sekunden, sondern konstant auf hohem Niveau, dann kannst du ungefähr davon ausgehen, dass das so deine Art Schwellenleistung ist, wenn du dann den Zehner in 32,20 beendet hast.
Genau, also definitiv ist das so, also am Ende ist der Wettkampf wichtig und nicht irgendwelche Tests und Zahlen und Daten, da wird abgerechnet und da musst du halt schauen. Und ja, wir haben jetzt hier quasi, sag ich mal, 15 Minuten, 20 Minuten drüber gesprochen, wie das alles einzuordnen ist und was auch immer. Aber man muss natürlich sagen, deswegen empfiehlt sich halt einfach, wenn man halt wirklich damit arbeiten will, also wenn man dafür die Zeit hat, kann man sich dort gerne einlesen und so weiter. Aber ich glaube halt auch viele Altersklassenathleten wollen das gerne. Aber wie du halt sagst, es ist so vielschichtig. Deswegen gibt es Trainer, deswegen gibt es Trainingswissenschaftler, die sich halt den ganzen Tag damit beschäftigen. Und so wie es in anderen Bereichen halt Experten gibt, ist es dann halt auch manchmal sinnvoll, da sich eventuell Unterstützung zu suchen, wenn man das halt möchte. Weil das teilweise für jemand selber, der halt Bock hat, Triathlon zu machen, wie du jetzt Familienvater ist, Vollzeitjob, du hast natürlich Sportwissenschaft studiert, deswegen hast du den Background und das Wissen, aber jemand, keine Ahnung, der BWL studiert hat, trotzdem Bock hat, im Triathlon Gas zu geben, der muss ja jetzt nicht doch nebenbei ein Sportwissenschaftsstudium machen.
Ist wohl richtig. Also die Kernfrage und für mich persönlich das Allerwichtigste ist immer, wenn ich so eine Messung mache, was mache ich denn mit dem Ergebnis? Warum habe ich denn getestet und was war meine Erwartung und was mache ich mit der Zahl? Wir können ja bei deinem Beispiel mal bleiben, ja? Du hast Intervalle gemacht in einem Tempobereich, wo du 1,8 Millimol am Ende gemessen hast. Was war das für dich für ein Tempobereich? Also und was sagt dir diese Messung?
Also erstmal ist die Intervallform waren jetzt nur eine Dauer von 1:20, 400 Meter. So, das ist schon relativ kurz, natürlich nur mit 45 Sekunden Pause. Dadurch heißt natürlich, dass der Abbau in 45 Sekunden auch jetzt nicht riesig hoch ist, ne? Also wenn das jetzt, sage ich mal, schon in eine anaerobe Richtung gehen würde, dann reichen 45 Sekunden mit Hoch- und Runterfahrt auf dem Laufband nicht aus, um das halt vollständig abzubauen. Daher ist es schon in Anführungsstrichen dieser Steady State unter 2 Millimol, wovon du halt sprichst. Thema Messgerät, Genauigkeit blende ich jetzt aus. Und also das Ziel dieser Einheit war quasi unterschwellig unter 2 Millimol die 400er zu laufen in diesem Tempobereich. Nächstes Thema, welchen Schuh läuft der Läufer? Das ist auch absolut heute nicht mehr wegzudenken.
Die Ökonomiefrage kommt dazu. Na klar. Ja, da bist du mit einem richtigen Schuh auf einmal 5 Sekunden pro Kilometer schneller unterwegs und hast möglicherweise eine geringere Belastung. Ja, also na klar. Das ist natürlich auch das gilt es zu standardisieren, wenn man so eine Tests macht. Ja, du solltest möglichst immer die gleichen Voraussetzungen schaffen, um dann im Längsschnitt diese Werte miteinander vergleichen zu können, um am Ende für dich zu definieren, das Training hat einen Effekt gehabt, den ich als positiv bewerten kann. Weil das ist ja das, was du kontrollierst am Ende. Ja, du möchtest eine bestimmte Belastung, das habt ihr euch ja vorher überlegt, du und Daniel, wir laufen jetzt in einem Tempobereich X, wir laufen auf ein Laufband, wir laufen 400er, die Pause ist 45 Sekunden, 10 Wiederholungen, waren doch 10, oder?
Genau, 10 Wiederholungen, ja, und danach 10. noch VO2 Max, weil wir ja aktuell gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal schnell 10er laufen und schnell Halbmarathon. Ja. Und das heißt quasi, das Zieltempo oder diesen Tempobereich zu ökonomisieren.
Ja, aber so. Das für mich zum Verständnis heißt das, Daniel und auch du, ihr hattet vorher eine ganz klare Erwartung. Die ersten 10 Wiederholungen war definitiv die Erwartung, dass es möglich sein wird, in deinem jetzigen Fitnesszustand, unter den Bedingungen, wie du da aufs Laufband zum Training gehst, ist es möglich, unter 2 Millimol zu bleiben. Also das war die Zielstellung und das sollte eigentlich nur überprüft werden.
Richtig. Also mehr ist es nicht und das ist die Zielstellung der Einheit und das wird überprüft, ob das der aktuelle Tempobereich ist, ob das Niveau ist oder ob man eventuell ein Stück langsamer laufen muss.
Genau. Und dann kam der zweite Teil der Session. Das Tempo wurde drastisch erhöht. Wir nähern uns einem VO2 Max Tempo an. Du hast dann nochmal x Wiederholungen gemacht und nach der letzten Wiederholung nochmal nachkontrolliert. Mit dem Ergebnis, der Laktatwert war deutlich höher und das war auch so erwartet. Also auch eine Bestätigung der Erwartung.
Ja, und da ist aber wichtig bei VO2 Max, wir wollen ja nicht zu sehr als anaerobe kommen, weil dann wären wir halt zu laktazid. Also jetzt, dass da eine 12 steht, das ist zwar bei einem All-Out-Test gut. Ich habe neulich bei einem Triathlon-Profi, der eine Dopingsperre hat, einen neuen Rekordwert gesehen. Da stand 19,8 auf dem Gerät. Das fand ich schon krass. Das werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nie sehen. Finde ich auch krass als Ausdauersportler, also dass das ein Robert Fagner eventuell kann, als 1500 Meter Läufer, ist mir klar, aber als Triathlet, Mitteldistanzler und Langdistanzler 19,8 ist schon eine Ansage, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Genau, also das Ziel war dann halt in den VO2 Max Bereich zu kommen, aber nicht zu laktazid, also wenn dort jetzt 9 oder 10 gestanden hätte, hätten wir das Ziel verfehlt, oder ich.
Genau, also das ist wieder genau das gleiche Prinzip. Übrigens, dieser Wert ist wirklich crazy. Also 19, das kennt man von 400 Meter Spezialisten. Wenn man die 5 Minuten nach dem Wettkampf misst, dann sind die so verseucht. Aber bei 19, ist dir doch kotzübel. Mittelstrecke, Langstrecke und aktuell gesperrt, da gehen die Grüße nach Österreich, nehme ich an.
Ja.
Gut, wir nennen hier keine Namen. Das muss jetzt jeder selber noch rausknobeln. Klar, die Laktatmessung immer mit einer gezielten Fragestellung, mit einer ganz konkreten Erwartung und in deinem Fall, als Überprüfung. Und genauso mache ich das auch. Wenn ich das einsetze, möchte ich Dinge überprüfen. Und ich glaube, mein letzter Laktatmesstest war tatsächlich eine ganz schnöde GA-Einheit, wo ich auf dem Rad gesessen habe, relativ niedrige Leistung angelegt habe und 90 Minuten konstant pedaliert habe, Kohlenhydrat verarmt, weil nicht gefrühstückt, und ich wollte wissen, das war meine Erwartung, habe ich danach tatsächlich eine ganz niedrige Laktatkonzentration im Sinne von irgendwas zwischen 1,0 und 1,5. Ja, und das war dann der Test, den ich dann verifiziert habe. Und was auch geklappt hat. Aber ich habe auch alle Rahmenbedingungen dafür geschaffen, indem ich halt ohne Frühstück, nur einen Kaffee vorher, einen Schluck Wasser, 90 Minuten mit einer niedrigen Leistung, weil auch durch die Zeitdauer, wie du schon sagst, du kurbelst ja auch den Abbau mit an durch eine sportliche Belastung. Selbst wenn du am Anfang möglicherweise durch irgendwelche Nebeneffekte noch 1,8 bis 2 Millimol Laktat durch die Anfangsbelastung oder sonst was, aber nach 90 Minuten sollte das runter sein. Ansonsten ist die Intensität definitiv kein Zone 1 oder GA1 oder wie auch immer wir den Trainingsbereich dann benennen wollen. Dann hätte man gefehlt und dann würde man wissen, wenn der Wert jetzt exorbitant höher gewesen wäre, und man eine Fehlmessung ausschließen kann, indem man ein zweites Mal misst. Denn den Schweißtropfen am Finger versaut dir eh schon alles, muss man auch wissen. Dann hat man den Lerneffekt. Dann weiß man, okay, hier stimmt was nicht. Ja, vielleicht muss ich meine Intensitäten mal überdenken. Ja, also so eine konkrete Zielstellung muss bei einem Laktatmessung, bei einer Laktatmessung immer mit dabei sein. Ansonsten ist es reine Geldverschwendung. So ein Streifen kostet ja auch immer Kohle.
Ja, definitiv. Also ist natürlich jetzt auch überall in Social Media und so weiter, das steckt an. Aber so wie du sagst, Einordnung, warum mache ich das? Zur Überprüfung des Trainings, da kann ich das mitnehmen für das nächste Mal, dann kann ich die Entwicklung abschätzen, einfach zu sehen, was halt über den Zeitraum entsteht. Und so kann ich das nutzen. Aber dass dort viele Mythen und irgendwas existiert, also von meiner Freundin, die quasi Schwester war Profifußballerin in der ersten Bundesliga. Und das ist auch keine Kritik, weil wir Triathleten, wir sind halt in Anführungsstrichen ja quasi im Ausdauersport ein bisschen verrückt oder haben da ganz schön einen an der Waffel, was so Daten angeht, das muss man da auch wirklich sagen. Aber wenn man halt mit denen über Laktat redet, die machen halt ihre Stufentests dort und dann frage ich die halt so und dann sagen die mir halt immer, also aus der Vergangenheit, was war wichtig? Und dann heißt es halt, ja, wichtig war immer einen hohen Laktatwert zu sagen. Und dann versuche ich das immer irgendwie, ja, ich habe das auch mit dem aktuellen Fußballer besprochen, der in der Regionalliga spielt, da auch einen Vertrag hat, den versuchen, dass das halt eigentlich totaler Schwachsinn ist, aber das ist für die halt komplett unwichtig. Ne? Die laufen da einmal ihren Test, alle jedes halbe Jahr und dann machen die das. Und aber so detailliert, wie wir da jetzt drauf rein, spielt das halt eigentlich keine Rolle für die. Und für die geht's wahrscheinlich nicht darum, ihre Ausdauerleistung zu verbessern, sondern einfach Fußball zu spielen. Aber dass dort viele Mythen und viel Halbwissen existiert, ist definitiv klar.
Ja, naja, die Annahme kann natürlich sein, hoher Laktatwert bedeutet hohe Endgeschwindigkeit, bedeutet, ich kann mich quälen, ja, ich kann auch den 37. Sprint in dem Spiel immer noch über 6, 7, 8 Sekunden aufrecht halten, ja, weil ich so eine unglaubliche Pufferkapazität habe, kann man sich schon so ein bisschen herreden, aber na klar, man muss viel mehr Faktoren beobachten und analysieren als rein den Laktatwert, der ja auch tatsächlich genetisch bedingt völlig unterschiedlich ist zwischen einzelnen Menschen. Ja, also das ist, nicht jeder hat die gleiche Kapazität und kann die gleiche Konzentration anhäufen in seinem Körper. Ähnlicher Mythos ist ja das mit der maximalen Sauerstoffaufnahme, die VO2 Max. Ja, welchen Wert erreicht man da? Ja, und wie kommt dieser Wert zustande? Ich kann mich erinnern an die Chemnitzer Zeit, da hatten wir Kontakt zu Eisschnellläuferinnen. Für die haben Leistungsdiagnostik gemacht und haben so sinngemäß gesagt, ich krieg's nicht mehr ganz genau, die VO2 Max ist nicht wichtig. Wo du dann denkst, hä? Das ist doch eigentlich in dem Sport Eisschnelllauf, wo du jetzt zwischen Sprint und den 5000 Meter, die vielleicht am Ende bei den besten 7 Minuten dauern, ja, da ist doch VO2 Max das spielbestimmende System. Ja, das ist doch genau das, worum es geht. Wenn du eine Belastungsdauer zwischen 3 und 7 Minuten im maximalen Bereich, das ist, natürlich ist das VO2 Max. Eigentlich müsste man alles darauf auslegen. Aber das waren halt so ein Verständnis-Themen, ne? Wo du dann sagst, okay, vielleicht war auch damals die Wissenschaft noch nicht so weit. Das war Anfang der Nullerjahre. Ist ja alles schon wieder 20 Jahre her.
Ja, also definitiv. Und jetzt müssen wir auch zum Ende kommen gleich. Aber weil du sagst, wo war die Wissenschaft? Ich habe mich deutlich mit dem Trainer hier unterhalten, der die Läufer trainiert so. Am Samstag, als ich auch eine Intervalleinheit gemacht habe auf der Bahn und meinte so, oh, das sind so 16-Jährige, wenn du jetzt so einfach 10 Jahre zurückblickst, sind die denn eigentlich fitter? So, und dann sagt er, ja, die Zeiten sind schon besser. Und dann sage ich so, naja, und was denkst du, woran es liegt? Naja, die trainieren halt einfach nicht mehr so wie Scheiße, ne? In Anführungsstrichen.
Ja, das kann durchaus sein. Mehr Struktur, mehr Know-how, aber auch die Schuhe, weil das hat sich ja auch schon bis zu den Bahnsportlern durchgesetzt, der Carbon-Schuh, auch im Spike. Also kann auch ein Faktor sein. Ja, ich weiß nicht, wie viel das wirklich ausmacht bei 800 oder 1500 Meter. wird man jetzt erst im Längsschnitt sehen, ne, ob die Zeiten wirklich besser werden. Ich glaube, die 1500 Meter Zeiten sind jetzt nicht eklatant besser geworden in der Spitze.
Ja, definitiv. Also Olympia wird auf alle Fälle spannend. Die Wagen werden sich nicht lumpen lassen und hoffen da wahrscheinlich schon auf neue Bestleistung.
Was auch immer deine Antwort war, ich höre sie mir im Podcast an. Wir hatten wieder einen kleinen Verbindungsausfall. Oh, jetzt haben wir schon wieder einen. Naja, also irgendwie ist es heute ein bisschen eine Challenge, die Verbindung von Berlin nach Leipzig. Wahrscheinlich wird wieder gebaut und wir sind nicht ganz so gut connected heute. Kalle, aber im Wesentlichen haben wir es rund gemacht. Es ist eine Wissenschaft. Das heißt ja nicht umsonst Sportwissenschaft.
Richtig. Und trotzdem wichtig ist der Spaß dabei, ein bisschen Wissenschaft, also vielleicht ein bisschen mehr für den einen oder anderen. Und so wird man besser.
Genau. Und für alle, die auf Laktatmessung stehen, fröhliches Fingerpieksen. Ist ja auch was Geiles, ne? Sich selbst mal einen Finger stechen, tut ein bisschen weh, blutet, spektakulär. Ist Action im Sport bei uns.
Ja, und tut auch danach weh. Also ist dann auch in der Nacht oder so. Also die Fingerkuppe tut dann schon weh und ist unangenehm. Keine Ahnung, wie Gustav und Christian, also die müssen eigentlich schon blau anlaufen.
Ja.
So, also ja.
Nachdem die schon zigtausend Tests hinter sich haben. Aber das Lustige ist, du siehst es ja hin und wieder mal in irgendwelchen Videos, die kennen ja ihre Laktatkonzentration schon vor dem Test. Also die sagen, das ist jetzt 1,8 und danach piepst das Gerät und steht 1,8 drauf. Also du kriegst irgendwann so ein krasses Gefühl. Ich glaube, nach dem 5600. Test hast du es drauf.
Da brauchst du kein Gerät mehr.
Eigentlich brauchen die kein Gerät mehr. Es ist nur immer für den Trainer, dass er die noch ein bisschen extra quälen kann. Wir stechen noch mal rein, komm.
Genau.
Alles klar, in diesem Sinne. Fröhliches Fingerpieksen, ja. Kalle. Ja, und vor allem gutes Training. Und ich habe gesehen, du bist angemeldet für den Mazda-Lauf Eilenburg. Das wird der erste Test, 10 Kilometer.
Oh Konrad, jetzt hier, ich wollte das eigentlich gar nicht verraten, aber du hast es jetzt ja schon zweimal rausgehauen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das rausschneide oder nicht. Ich wollte einfach nur racen ohne was.
Das muss ich mir dann überlegen. Kannst du doch machen, das hört sich doch hier keiner an. Die drei Age-Grupper, die sich dann mit anmelden und dich noch ein bisschen begleiten, die ersten 600 Meter, das ist doch schön. Ja, und den Rest machst du ganz entspannt. Sie setzt eine Kappe auf und sitzt eine Sonnenbrille auf, ist bestimmt geiles Wetter.
Genau, in dem Sinne, Aloha und gutes Training.
Alles klar, Kalle. Aloha, dir auch. Ciao, ciao.